SRF 1.
.30 Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Unser Handy, der Spion. Enthüllungen zeigen, wie der US-Geheimdienst CIA uns ausspioniert. Wer hat die CIA verraten und mit welcher Absicht? Die No-Billag-Initiative hat im Ständerat keine Chance. In Zeiten von Fake News sei ein unabhängiges, gebührenfinanziertes Medienunternehmen wichtig, so der Tenor. Und um 13 Uhr...
Ich finde es natürlich total lässig, dass wir so etwas haben. Ich finde es ein bisschen weniger lässig, dass es notwendig ist, so etwas zu haben.
Tagesgespräch zum Weltfrauentag über Kompetenzen, Karriere und Kultur mit Anita Vogel vom Personalamt Zürich und Valentin Vogt vom Schweizerischen Arbeitgeberverband um 1 bei uns. Ein Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Nun wissen wir also, dass und wie der US-Geheimdienst CIA unsere Smartphones und Fernseher hackt und mithört, mitliest, mitschaut. Das wissen wir dank Dokumenten der CIA, die die Enthüllungsplattform WikiLeaks am Abend veröffentlicht hat. Demnach kann der Geheimdienst direkt auf unser Handy zugreifen. Er dringt also ins Handy ein. Verschlüsselungstechniken von Apps wie WhatsApp nützen in einem solchen Fall nichts. Experten sagen, das Material sei glaubwürdig. WikiLeaks sagt aber nicht, von wem es die Daten bekommen hat. Anonyme Quellen aber behaupten, ein CIA-Insider habe die Informationen geliefert, um damit zu sagen, das gehe einfach nicht, was da die CIA mache. Frage an SRF-IT-Redaktor Guido Berger, wie plausibel ist das?
Das ist das, was WikiLeaks sagt. Das wäre dann sozusagen eine Kopie von Edward Snowden, der die Methoden der NSA offengelegt hat, jetzt einfach auf den CIA angewandt und mit einer Quelle, die anonym bleiben will. Das kann durchaus plausibel sein, weil halt die Fähigkeiten der amerikanischen Geheimdienste seit 9/11 stark ausgeweitet wurde und weil es offenbar auch innerhalb dieser Geheimdienste Leute gibt, die mit dieser Ausweitung nicht einverstanden sind.
Andere sagen, andere US-Geheimdienste, CIA-Konkurrenten stünden hinter diesem Leck, um eben der CIA zu schaden, ganz spezifisch. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario?
Das wäre auch eine Möglichkeit, weil in den USA im Moment so eine seltsame politische Situation herrscht, wo der Präsident sich mit den Geheimdiensten streitet und dass in diesem politischen Klima, dass es Leute gibt, die finden, einen bestimmten Geheimdienst oder insgesamt die Geheimdienste, denen etwas Macht zu entziehen, wäre nicht schlecht.
Und die Russen?
Das wäre dann das erste Ziel, auf das man zeigen würde, wenn man ins Ausland zeigen würde. Die Russen haben bereits in anderen Beispielen gezeigt, dass sie möchten Einfluss nehmen auf die amerikanische Politik. Also auch das wäre durchaus eine Möglichkeit.
Aber WikiLeaks hat man ja schon im Zusammenhang mit den geleakten Konten von Hillary Clinton vorgeworfen, irgendwie eine gewisse Nähe zu Russland zu haben. Ist das also auch plausibel?
Im Sinne von, dass sich WikiLeaks tatsächlich zusammengesetzt hat mit einem russischen Geheimdienst und zusammenarbeitet, glaube ich nicht. Das wäre auch dumm, weil es bei Geheimdiensten immer darum geht, sagen zu können, dass man keine Verbindung hat. Also falls es da eine Zusammenarbeit gibt, in Anführungszeichen, dann ist es wohl eher eine Instrumentalisierung. Also dass zum Beispiel die Quelle gefälscht wurde von russischen Geheimdienst oder dass der russische Geheimdienst WikiLeaks unterwandert hat. Solche Szenarien könnte ich mir eher vorstellen, als dass die offiziell zusammenarbeiten.
Jetzt ist es ja interessant, es ist noch relativ wenig zu lesen, wie genau der US-Geheimdienst vorgeht, wenn er unsere Smartphones hackt. WikiLeaks hat diese Informationen noch nicht veröffentlicht, auch wegen Sicherheitsbedenken, sagt WikiLeaks selbst. Seit wann hat WikiLeaks denn Sicherheitsbedenken?
Das ist natürlich eine grundsätzliche Problematik, wenn man solche Sachen veröffentlicht, dass jetzt halt alle anderen Geheimdienste, auch die großen kriminellen Organisationen hingehen und sich das durchschauen und schauen, ob sie da etwas lernen können davon oder wie sie sich gegen die Methoden des CIA verteidigen können. Es scheint mir, dass WikiLeaks hier etwas auf eine sich drehende öffentliche Meinung gegenüber dieser Organisation reagiert, dass man abkommt von dieser Philosophie, alles zu veröffentlichen, komme, was wolle, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dass man jetzt hier eigentlich versucht, die öffentliche Meinung zu massieren, indem man entgegenkommt, gewisse Sachen schwärzt oder zurückhält, um möglichen Kollateralschaden zu minimieren.
Das sagt der Leiter der SRF-Digitalredaktion Guido Berger. Die Wanze tragen wir also praktisch rund um die Uhr auf uns in Form des Handys, also auch im Büro und im Sitzungszimmer. Die Schweizer Wirtschaft als Innovationsweltmeisterin muss also besonders vorsichtig sein. Was heißt das für Firmen? Stichwort Spionage. Massimo Agostinis.
Große Firmen haben schon längst abhörsichere Räume eingerichtet, in denen Sitzungen stattfinden. Das Handy bleibt jeweils draußen. Die meisten dieser Firmen haben auch spezielle Beauftragte gegen Internetkriminalität. Sie kümmern sich auch um die Datensicherheit. Das bestätigen auch Umfragen. Je größer ein Unternehmen, desto größer das Bewusstsein und das Wissen über die sogenannte Cyberkriminalität. Ein viel größeres Problem haben aber die kleinen Firmen, die in der Schweiz noch immer die große Mehrheit sind. Die meisten unterschätzen die Gefahr aus dem Internet. Sie befürchten hohe Kosten und sehen den Nutzen von Sicherheitsmaßnahmen nicht. Reto Zbinden ist Inhaber der IT-Sicherheitsfirma InfoSec. Er rät den Firmen, zum einen bei der Hard- und Software anzusetzen.
Die gute alte Verschlüsselung von Daten ist nach wie vor eine sichere Maßnahme. Sie schützt die Vertraulichkeit von Daten.
Mit Verschlüsselung ist gemeint, dass ein Algorithmus die Daten quasi so zerhackt, dass nur wer den Algorithmus kennt, die Daten wieder richtig zusammenfügen kann. Verschlüsselungstechnologien werden seit dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Laut Zbinden ist das auf technischer Seite immer noch eines der wirksamsten Mittel gegen Datendiebstahl. Auf der anderen Seite müsse viel in die Mitarbeitenden investiert werden. Alle technischen Maßnahmen nützten wenig, wenn die Sicherheitskultur nicht da sei, sagt Zbinden.
Die Sensibilisierung, das Umdenken, das daran denken im richtigen Moment, entschlüsseln und verschlüsseln, das sind Maßnahmen, die kosten sehr viel Investitionen in den Kulturwandel, in die Sensibilisierung des Mitarbeitenden.
Der technische Aufwand, um seine heiklen Daten zu schützen, sei in der Regel überschaubar. Die große Arbeit sei aber, die Mitarbeitenden dahin zu bringen, dass sie alle Sicherheitsmaßnahmen auch wirklich einhalten, also das Handy nicht an heikle Sitzungen mitnehmen, sich überlegen, wo man eine Sitzung abhält, sichere Passwörter verwenden, Daten verschlüsseln und entschlüsseln und das alles immer und immer wieder.
Das ist also unsere Berichterstattung zur neuesten WikiLeaks-Enthüllung. Und weitere Meldungen mit Miriam Knecht.
Der Ständerat hat entschieden, der SRG soll Online-Werbung nicht grundsätzlich und für immer verboten bleiben. Das hat er in Vorstoß verlangt. Es müsse möglich sein, auf künftige medienpolitische Entwicklungen einzugehen, argumentierte die Ratsmehrheit. Medienministerin Doris Leuthardt betonte aber, der Bundesrat habe derzeit nicht die Absicht, das Online-Werbeverbot aufzuheben, auch nicht in der neuen Konzession ab 2019. Eine geplante Protestkundgebung gegen die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative in Bern ist abgesagt. Das teilte das Organisationskomitee mit. Man habe sich bereits vor einer Woche auf eine Absage der Kundgebung vom 18. März geeinigt, sagte Initiant Nils Firchter von der jungen SVP an einer Medienorientierung. Als Grund nannte er Drohungen aus linksextremen Kreisen. Die Absage sei ein schwarzer Tag für die Schweiz. Einkaufen ist im letzten Monat wieder teurer geworden. Der Landesindex der Konsumentenpreise stieg von Januar auf Februar um 0,5% auf 100,4 Punkte. Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. Vor allem Flugreisen und Gemüse seien teurer geworden. Für Heizöl, Kaffee und Beeren habe man hingegen weniger bezahlt. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Çavuşoğlu sind in Berlin zum Krisengespräch zusammengekommen. Gabriel bezeichnete das Treffen als freundlich im Umgang, aber hart in der Sache. Er habe Çavuşoğlu mitgeteilt, dass er den Vergleich zwischen dem heutigen Deutschland und der Nazizeit nicht dulde. Es gebe Grenzen, die man nicht überschreiten dürfe. Beide Seiten hätten aber kein Interesse daran, die Beziehungen nachhaltig zu beschädigen. Zuvor hatte Çavuşoğlu Deutschland vorgeworfen, systematisch gegen die Türkei vorzugehen. Südafrika hat laut UNO seinen Rückzug vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag widerrufen. Grund sei der Entscheid eines Gerichts in Pretoria, melden Nachrichtenagenturen. Dieses habe erklärt, das Austrittsgesuch sei unzulässig, weil das Parlament nicht dazu befragt worden sei. Die südafrikanische Regierung hatte die Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof letzten Oktober aufgekündigt, mit der Begründung, Er würde fast ausschließlich Vergehen in Afrika verfolgen. Die Terrormiliz IS hat sich zum Angriff auf ein Spital in der afghanischen Hauptstadt Kabul bekannt. Das teilte ihre Propagandaagentur mit. Die Gefechte im Spital mit rund 400 Betten dauerten nach Angaben der afghanischen Behörden mehrere Stunden. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und zahlreiche weitere verletzt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sprach von 4 Angreifern. Einer habe sich am Tor in die Luft gesprengt, 3 weitere seien ins Spital eingedrungen und hätten sich auf mehreren Stockwerken verschanzt. Zum Wetter. Heute Nachmittag ziehen Regenwolken auf, nur im Süden und Osten bleibt es noch freundlicher und trocken. Morgen geht es im Norden mit teils kräftigem Regen weiter. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1300 und 1800 Metern. Mit Westwind werden 9 bis 14 Grad erreicht. Im Süden dominiert morgen die Sonne und es wird bis 20 Grad warm.
Rendezvous 12.41 Uhr. «No BILAG, no SRG», sagt der Generaldirektor. «No BILAG, mehr Vielfalt», sagt der Initiant, unser Schwerpunkt. Dann.
«Wir fahren mit Freude von früh bis zu spät und hoffen, dass alles wir am Schnürli geht.»
Ja, doch der böse, böse Bus könnte die Idylle drüben und dem Läufelfingerbändli im Baselbiet den Garaus machen, die Reportage. Und die Macht der Masse, wie eine amerikanische Anwaltskanzlei den VW-Konzern in die Knie zwingen will. Ein Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren fordert die Volksinitiative, die unter dem Namen «No BILAG» bekannt geworden ist. Der Ständerat hat sie heute als erste Kammer behandelt. Diese BILAG-Gebühren finanzieren den überwiegenden Teil der SRG-Angebote, also auch Radio SRF. Das ging auch ohne Gebühren, sagen die Initianten. Ein Kahlschlag wäre die Folge, sagt der Generaldirektor der SRG. Die Argumente beider Seiten im Beitrag von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Die BILAG, das ist eine Tochtergesellschaft der Swisscom, die im Auftrag der Eidgenossenschaft die Radio- und Fernsehgebühren einzieht. Die Initiative, die man unter dem Namen «No BILAG» kennt, will aber nicht einfach diese Gesellschaft abschaffen oder durch eine andere ersetzen. Die Initianten wollen, dass der Bund gar keine Gebühren für Radio und Fernsehen mehr einziehen darf. Auch sonstige Subventionen an Radio und Fernsehen sollen verboten werden, außer zur Ausstrahlung von dringlichen amtlichen Mitteilungen. Andreas Kleb vom Initiativkomitee begründet.
Die ganze Medienszene hat sich auch mit dem Internet massiv gewandelt. Es stehen heute Streaming-Angebote zur Verfügung. Die Auswahlmöglichkeiten sind unendlich größer als in der Vergangenheit.
Der Bund müsse sich deshalb darauf beschränken, die Gesetzgebung für elektronische Medien zu erlassen. Wer Fernsehen und Radio in der Schweiz anbieten will, soll sich künftig selber auf dem freien Markt finanzieren müssen. Erst dadurch hätten Private gleich lange Spiesse wie die SRG.
Wir sind überzeugt, dass weitere Medien, wenn sie dann nicht mehr den Quasi-Monopolist vor dem Fenster haben, sich entwickeln können und auch eine breitere Berichterstattung darstellen können.
Nicht breiter würde die Berichterstattung, hält SRG-Generaldirektor Roger de Weck entgegen, sondern deutlich schmaler.
Es gäbe in der Schweiz kein öffentliches Medienhaus mehr, sondern nur noch kommerzielles Radio, kommerzielles Fernsehen. Es wäre ein Kahlschlag in der Medienlandschaft.
Bei einem Ja zur Initiative würde die SRG aufgelöst, kündigt de Weck an. 34 private Radio- und Fernsehstationen mit Gebührenfinanzierung seien ebenfalls existenziell gefährdet. Überleben könnten im Fernsehbereich vielleicht noch 2-3 kleine kommerzielle Fernsehsender in der Deutschschweiz, ist der SRG-Generaldirektor überzeugt. In der französischen und italienischen Schweiz wohl keine mehr. Denn
die Schweiz ist klein und audiovisuelle Produktion ist teuer. Über 90% unserer Sendungen wären für private Anbieter ein Verlustgeschäft.
Initiant Andreas Kleb bestreitet dies vehement.
Es wird uns immer wieder unterstellt, wir seien eine Anti-SRG-Initiative. Nein, uns geht es nur um die Gebühr. Wir wollen, dass die Bürger frei entscheiden können, was sie mit ihren 450 Franken pro Jahr machen wollen.
7 Fernsehsender und 17 Radiosender der SRG seien einfach zu viel, sagt Kleb. Und die SRG müsse halt auf anderen Wegen zu Geld kommen. Über mehr Werbung zum Beispiel oder über Pay-Sendungen, für die man separat bezahlen müsse. Wohin das führen würde, entgegnet SRG-Generaldirektor de Weck, könne man in ganz Europa beobachten.
Wer mit dem Minimum an Kosten das Maximum an Publikum erreichen muss, der macht Boulevard.
Die SEG aber haben den Auftrag, zu einer fundierten, unabhängigen Meinungsbildung in der Demokratie beizutragen und den Zusammenhalt der Landesteile und der Gesellschaft zu fördern.
Und ich glaube, dass in unserer direkten Demokratie eine elektronische Medienlandschaft, in der es überwiegend Boulevard gäbe, nicht gesund wäre.
Die Initianten wollten keine medienpolitische Diskussion führen, sagt dazu Andreas Kleb. Die Politik müsste definieren, was bei einem Ja zur Initiative zu geschehen hätte. Und zwar sehr rasch. Der Initiativtext fordert eine Umsetzung bereits auf den nächstfolgenden 1. Januar nach der Volksabstimmung, also innerhalb weniger Monate.
Das wäre die Idee, dass der Bundesrat das sehr zügig umsetzt. Und das wäre auch unsere Erwartungshaltung, dass Herr Döweck nicht nur lobbyiert, sondern auch sich an die Arbeit macht und sich mit diesen neuen Szenarien auseinandersetzt.
Doch jetzt ist erst einmal das Parlament an der Reihe.
Wie uns den Anfang gemacht bei der Behandlung der Initiative Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren hat heute Morgen der Ständerat. Dort hat die Initiative niemanden überzeugt. Ohne Gegenstimme empfiehlt der Ständerat, die Initiative abzulehnen. Noch einmal Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus.
CVP-Ständerat Beat von Landen bringt die einhellige Meinung des Ständerates auf den Punkt.
No Bilag ist ein absolutes No-Go.
Vor allem zwei Argumente gegen die Initiative sind in der zweieinhalbstündigen Debatte immer wieder genannt worden. Zum einen die Bedeutung der SEG für die sprachlichen Minderheiten und die Randregionen. Eine Kurzschlusshandlung wäre ein total liberalisierter Medienmarkt für FDP-Ständerat Hans Wicki aus dem Kanton Nidwalden, denn
der Informationsfluss kann bei überschaubaren Kantonen nur bedingt durch den Markt gesichert werden.
Und zum anderen betonen die Ständerätinnen und Ständeräte die Unabhängigkeit der Berichterstattung bei der SEG, die durch die Gebühren gesichert sei. Claude Janjak von der SP.
Würde der Staat oder würden Private die SEG finanzieren, wäre die Gefahr der Einflussnahme groß. Es gibt genügend Beispiele hierfür, nicht nur im Ausland, sondern auch bei uns.
Konrad Graber von der CVP sagt es so.
Wenn man diese Gebühr abschafft, dann kriegen wir in der Schweiz eine Berlusconisierung der Medienlandschaft. Und das will ich nicht.
Eine unabhängige und ausgewogene Information mit Tiefe, wie sie die SRG bietet, werde in Zukunft sogar noch wichtiger, betont Werner Luginbühl von der BDP.
Gerade in einer Zeit der Fake News, der zunehmenden Polarisierung, aber auch Höhenflügen der westlichen Kultur wie Dschungelcamp und Big Brother.
Gar von einer Gefahr für die direkte Demokratie, spricht Joachim Eder von der FDP bei der Initiative.
Eine schlecht informierte Gesellschaft wäre für unsere Demokratie fatal.
Stefan Engler von der CVP appelliert an die Solidarität aller Schweizerinnen und Schweizer auch im Medienbereich, denn
nur bezahlen, wovon ich auch selber profitiere, ist grundsätzlich schon einmal unschweizerisch.
Und für Raphael Gant von der FDP ist es eine Form von medienpolitischem Patriotismus, die SRG zu unterstützen, denn sie sei ein Garant für ein rein schweizerisches Medienunternehmen. Alle Patrioten, so der Neuenburger, müssten die Liebe zur SRG eigentlich verinnerlicht haben.
Tous les patriotes de ce pays devraient avoir l'amour de la SSR chevillé au corps.
Einzig SVP-Vertreter Werner Hösli warnt die SRG, sie solle sich auf ihrem hohen Ross nicht allzu sicher fühlen. Und er wehrt sich auch gegen die Behauptung, die SRG sei für die Demokratie von großer Bedeutung.
Die einmal jährlich stattfindende Landsgemeinde im Kanton Glarus hat mehr demokratische Wirkung auf unsere Glarner Jugend als die SRG im ganzen Jahr.
Doch auch Werner Hösli lehnt die Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren ab.
Philipp Burkhardt hat berichtet. Wie viel Bahn braucht die Ostschweiz, die Zentralschweiz und sonst alle Regionen? Auch darüber hat heute Vormittag der Ständerat debattiert und vor wenigen Minuten entschieden, es soll noch mehr Geld fließen, als der Bundesrat wollte. Noch mehr Geld wird auch nötig, weil Sparen bei den bereits bestehenden Strecken fast unmöglich ist. Das zeigt das Beispiel des Läufelfingerlis, das Sissach im Baselbiet mit Olten verbindet. Dreimal schon wurde die Stilllegung verhindert. Und nun läuft der vierte Versuch mit offenem Ausgang. Lukas Schmutz.
Wir begrüßen Sie in der S9 nach Siepflingen, Läufelfingen, Olten.
Die S9 hat im Baselbiet einen Kosenamen, das Läufelfingerli, benannt nach der Gemeinde Läufelfingen am Nordfuss des unteren Hauensteins. Von hier nach Trimbach im Kanton Solothurn wurde 1858 der erste Eisenbahntunnel durch den Jura fertiggestellt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Das Läufelfingerli ist längst in der Zeit der großen Defizite angekommen. Hannes Schweizer, der Präsident der Baselbieter Bau- und Planungskommission, sagt:
Also doch haben wir ausgerechnet, dass eigentlich für jeden, der die Strecke benutzt auf Olten, dann könnte man 2G anschenken pro Jahr.
So viel kostet diese Strecke den Kanton. Das Läufelfingerle fährt über das bekannte Viadukt bei der Gemeinde Römlingen. Schweizer schaut aufs Dorf hinab. Wie hier, sagt er, liege die Strecke meist oberhalb der Dörfer am Hang. Darum sei sie so ungeeignet für den regionalen Zugverkehr und darum sei die geplante Umstellung auf den Bus so richtig. Denn der ÖV käme mit dem Bus erst richtig in den Dörfern an.
Mit der Umstellung auf den Bus, also für 80% der Bewohnerinnen und Bewohner vom Homburgental, ist es eine Verbesserung vom ÖV-Angebot.
Mit diesem neuen Plan versucht die Baselbieter Regierung nun zum vierten Mal, den Betrieb des Läufelfingerlis einzustellen. Dreimal war der Widerstand zu stark und dreimal war auch SP-Mann Schweizer dagegen, doch jetzt ist er dafür. Mit diesem neuen Buskonzept sei wirklich nicht mehr zu rechtfertigen, Jahr für Jahr 860'000 Franken ins Läufelfingerli zu pumpen. Für die anderen Passagiere Richtung Läufelfingen ist das auch heute noch keineswegs so klar. Vor allem für die Älteren.
Ich kann verstehen, wenn das abgestellt wird, aber es schiesst mich eigentlich an, deutsch gesagt.
Ich finde es schade. Also ich muss wirklich sagen.
Das Läufelfingerl ist einfach ein Wahrzeichen, oder? Das ist einfach die Strecke. Das ist die Läufelfingerl-Strecke, oder?
In Läufelfingen sitzt Gemeindepräsident Dieter Forter im Restaurant Bahnhöfli. Er ist es längst gewöhnt, dass alle mit dem Sparfinger aufs Läufelfingerli zeigen. Doch mit der Stilllegung des Läufelfingerlis, sagt der FDP-Mann, werde gar nichts gespart.
Wenn man abschaltet wie uns oben und man es wegnimmt, dann kostet das mehr.
Weil man die hübschen neuen Einfamilienhäuser hier auf der Sonnenseite des Jura dann nicht mehr an die Frau oder den Mann von der Solothurner Nebelseite bringen könne, zum Beispiel. Und auch KMUs würden keine mehr kommen. Darum sei bei der Stilllegung des Läufelfingerlis mit massivem Steuerverlust zu rechnen. Und übrigens stimme auch das Argument mit der besseren Erreichbarkeit per Bus nicht wirklich.
Auf dem Papier sieht das vielleicht so aus, dass der Leistungsaufbau ist, aber wenn man das genauer anschaut mit den Bussen und für Pendler, haben Pendler noch längere Reisezeiten.
Schließlich fehle den Abschaffern die Vision. Nicht stilllegen ist Forters Devise, sondern längerfristig ausbauen. Das Läufelfingerli soll integriert werden ins S-Bahn-Netz bis Basel. Bei diesem Plan wird wiederum Hannes Schweizers Lächeln müde. Damit könne nun gar niemand rechnen, der rechnen könne. Dazu wären nämlich Bundesgelder aus dem Ausbaufonds für Infrastruktur nötig. Und darum sagt er:
Es ist eine völlige Illusion, dass mit dieser Auslastung die SBB sagt, die S9 auf Basel. Das hat jetzt Priorität.
Doch sicher, dass die Stilllegung des Läufelfingerlis diesmal durchkommt, ist Schweizer nicht. Nach dem Landratsentscheid nächste Woche sei eine Volksabstimmung durchaus denkbar und die Solothurner auf der anderen Seite des Tunnels müssen auch noch zustimmen. Und dort ist das Gegenkomitee schon so aktiv wie das im Baselbiet, in der Hoffnung, dass es im Sinn des Läufelfingerli-Lieds weitergeht, das der Präsident des Läufelfinger-Männerchors am Stammtisch im Bahnhöfli spontan anstimmt.
Wir fahren mit Freude von früh bis zu spät und hoffen, dass alles wie am Schnürli geht.
Sieben vor eins. In einer guten Stunde muss Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Es geht um die Frage, ob die deutsche Regierung wusste, dass Volkswagen bei seinen Motoren betrogen hat. Während die Politik also Mitschuldige sucht, fragen sich die Besitzer von VW-Autos in vielen europäischen Ländern noch immer: Entschädigt mich VW für den Werteverlust meines Autos? Dafür kämpft seit kurzem eine amerikanische Anwaltskanzlei, die sich auf Sammelklagen spezialisiert hat. Ihr Ziel, die Macht der Masse, soll den VW-Konzern in die Knie zwingen. Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli.
$22 Milliarden zahlt Volkswagen für seinen dreisten Abgasbetrug in den USA. 0 Euro bislang in Deutschland und Europa. Obwohl von den 11 Millionen betroffenen Autos 8,5 Millionen in Europa verkauft wurden. Hier gibt es nur kostenlose Nachbesserungen. Das soll sich ändern. Am 1. Januar 2016 hat die renommierte US-Anwaltskanzlei Hausfeld, berühmt durch seine Holocaust-Sammelklage gegen Schweizer Banken in den 1990er Jahren, am Kurfürstendamm in Berlin ein Büro eröffnet. Christopher Rother leitet die deutsche Dependance als Partner der Hausfeld-Kanzlei. Aber Sammelklagen wie in den USA gibt es in Deutschland nicht. Jeder Betroffene muss einzeln klagen.
Wir müssen ja alle Fahrzeughalter, alle Fahrzeuge, die betroffen sind, alle Kaufpreise, die gezahlt wurden, einzeln in der Klageschrift aufführen. Das heißt also, allein nur das Aufzählen der Fahrzeughalter und ihrer Adressen, das nimmt ja schon fast 1000 Seiten in Anspruch.
Aber man kann seine Ansprüche an ein Inkassobüro abtreten, das die Forderungen bündelt. Genau das passiert nun. Ein neuer Rechtsdienstleister mit dem Namen MyRight vertritt die Kläger. Als Rechtsanwalt ist das Büro Hausfeld tätig. 100.000 Betroffene haben sich bereits gemeldet. Im Moment laufen zwei Einzelklagen in München und Braunschweig. Die Klage lautet nicht auf Betrug, sondern, Rother argumentiert, die betroffenen Autos hätten gar nie genehmigt werden dürfen.
Das heißt, die Verbraucher hier in Europa hätten die Fahrzeuge niemals gekauft, wenn sie gewusst hätten, dass dort eine verbotene Abschalteinrichtung verwendet wurde.
Wenn die Klagen erfolgreich sind, dann, so Rother,
bei 100.000 Stück, glaube ich, sprechen wir da über einen Betrag von ungefähr 2 Milliarden bis 2,5 Milliarden Euro.
Von diesen 2,5 Milliarden Euro gingen 35% an Hausfeld und MyRight. Ein lukratives Geschäft. 2008 hat Hausfeld bereits ein Büro in London eröffnet, seit einem Jahr nun in Berlin. Europa und insbesondere Deutschland entwickeln sich als gutes Geschäftsfeld. Denn der berühmte deutsche Glaube an die Obrigkeit bröckelt. Hier will Rother ansetzen.
Wenn die staatliche Rechtsdurchsetzung versagt, dann brauchen wir eine private, ja, Rechtsdurchsetzung.
Sagt Rother, wenn der Staat, große Unternehmen, sprich das Establishment, die Regeln nicht einhielten,
dann muss der Bürger dagegen einschreiten. Und ich glaube, wir sind gerade in diesem Kulturwandel in Deutschland begriffen.
Das heißt, wenn die einen empörten Bürger AfD wählen oder für Pegida auf die Straße gehen, dann nehmen sich andere vermehrt einen Anwalt. Auch gegen die Großen. Das ist quasi die zivilisierte Art des Wutbürgers, der für Rother ein Geschäftsfeld in Deutschland eröffnet. Aber nicht nur in Deutschland. In der Schweiz sind etwa 180.000 VW-Käufer vom sogenannten Dieselgate betroffen. In der deutschen Schweiz haben sich die meisten an eine holländische Stiftung namens Volkswagen Car Claim gewandt. Rother hofft vor allem auf die rund 40.000 Betroffenen in der Romandie. Und noch heute reist er nach Litauen, um sich mit den dortigen Verbraucherschützern zu koordinieren. Die Hausfeld-Rechtsanwälte wollen in ganz Europa tätig sein und längerfristig vor allem Kartellrechtsfälle aufgreifen.
Peter Fügeli. Auf der ganzen Welt stricken heute Frauen und teilweise auch Männer pinke Mützen mit Katzenohren. Diese sogenannten Pussy Hats sollen ein Zeichen sein gegen Sexismus. Sie wurden populär durch Frauenmärsche Ende Januar in den USA nach der Amtseinsetzung von Donald Trump. Am Weltfrauentag wird auch auf dem Bundesplatz gestrickt und Samuel Burri ist für uns am Ort.
Ja, auf dem Bundesplatz, da wird Musik gespielt. Es hat viele Leute hier, etwa 300 schätzungsweise Frauen, einige Männer. Viele stricken, viele haben pinke Mützen angezogen. Zum Beispiel Tanja Bauer, die hier neben mir steht. Frau Bauer, wieso sind Sie heute hier?
Weil heute der internationale Tag der Rechte der Frau ist und ich am 8. März immer etwas mache dazu.
Die Mütze stricken ging lange?
2 Abende ungefähr vor dem Fernseher, ja.
Ist nicht gerade eine emanzipatorische Tätigkeit, eine pinke Mütze stricken?
Ich habe gehört, es ist eine Anlehnung an die Tricoteuse von der Französischen Revolution her. Und ich finde es ziemlich interessant, weil während dem Stricken habe ich mir auch überlegt, was alles noch passieren sollte. Ja.
Was soll noch passieren?
Ja, also die gleichen Rechte, Frauenrechte sind Menschenrechte und ich möchte, dass sie umgesetzt werden. Lohngleichheit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und auch Sexismus bekämpft wird. Ja.
Das sind also einige der Anlagen, der Anliegen hier auf dem Platz. Es hat viele junge Frauen hier, es hat auch einige ältere Frauen hier. Hier neben mir ist auch Monika Stöckli, sie ist 47 und war schon 1991 auf diesem Platz beim Frauenstreik. Wieso sind Sie heute hier?
Ja, ich bin hier, weil seit 1991 zwar einiges gegangen ist, punkto Gleichstellung, aber wir immer noch nicht am Ziel sind und wir hier auch noch einmal eine Demonstration machen wollen, damit wir wirklich zu unseren Rechten und zur Gleichstellung kommen können.
Früher war mehr violett, heute ist pink angesagt. Ist das eine neue Art von Frauenbewegung?
Vielleicht eine etwas kreativere Frauenbewegung, ich weiß es nicht. Aber die Anliegen sind dieselben geblieben, wie Sie schon gesagt haben. Da hat sich grundsätzlich nicht wirklich etwas verändert.
Sieht lustig aus, all die pinken Mützen, aber Tanja Bauer, was bleibt?
Also ich möchte die pinke Mütze nochmal tragen am 18. März für den Women's March in Zürich. Und es solidarisiert, heute werden diese Mützen auf der ganzen Welt getragen.
Die Farbe hat sich etwas geändert, die Anliegen sind dieselben hier auf dem Bundesplatz in Bern.
Vielen Dank, Samuel Buri, auf dem Bundesplatz. Und gleich im Tagesgespräch bleiben wir beim Thema.
Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, Sie müssen warten. Sie können zum Weg nach oben jetzt erst gar nicht schalten.
Frauen in Chefpositionen oder eben nicht, gleich im ersten und vierten nach Miriam Knecht.
Der Ständerat lehnt die No-Billag-Initiative ab. Diese verlangt die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren in der Schweiz. Ohne diese Billag-Gebühren werde die Medienvielfalt der Schweiz gefährdet, war sich die Ratsmehrheit einig. Regionale Bahn- und Buslinien in der Schweiz sollen mehr Geld bekommen. Der Ständerat will den Kredit für die kommenden 4 Jahre erhöhen auf 4,1 Milliarden Franken. Mit dem Geld sollen etwa S-Bahn-Linien im Aargau, Waadtland und in Zürich ausgebaut werden. Eine geplante Protestkundgebung gegen die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative in Bern ist abgesagt. Es habe Drohungen aus linksextremen Kreisen gegeben, begründen das die Organisatoren. Die Kundgebung hätte am 18. März stattfinden sollen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.